RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 22 Uhr mit Thorsten Altenhöhner. Guten Abend. Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen zeichnet sich nach ersten Prognosen ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Auf den liberalen Kandidaten Trzaskowski entfielen demnach 50,3% der Stimmen. Sein rechtskonservativer Rivale Nawrocki bekam 49,7%. Die Prognosen haben eine Fehlertoleranz von etwa 2 Prozentpunkten. Das offizielle Endergebnis wird erst morgen erwartet. Es könnte richtungsweisend für ganz Europa sein. Nach dem Brand mit 3 Todesopfern in einem Hamburger Krankenhaus ermittelt jetzt eine Mordkommission. Die Polizei nahm einen 72 Jahre alten Patienten fest. Aus Hamburg Elias Bartel.
Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen besteht der dringende Verdacht, dass er das Feuer in der vergangenen Nacht absichtlich gelegt hat. Bei dem Brand in der geriatrischen Station waren 3 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 30 Patienten wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Ob der 72-jährige Tatverdächtige zur Zeit des Brandes in einem psychischen Ausnahmezustand war, ist laut Polizei jetzt Teil der weiteren Ermittlungen. Morgen soll entschieden werden, ob der Mann in Untersuchungshaft kommt.
Der ukrainische Geheimdienst hat nach eigenen Angaben 4 russische Militärflughäfen angegriffen. Dabei sollen mehr als 40 Kampf- und Aufklärungsflugzeuge zerstört worden sein. Aus Kiew Florian Kellermann.
Der ukrainische Geheimdienst SBU nennt die Operation Spinnennetz. Sie sei 1,5 Jahre lang vorbereitet worden. Ukrainische Militärexperten sprechen von einem schweren Schlag gegen die russische Luftwaffe. Die Maschinen gehörten zur strategischen Bomberflotte, mit deren Hilfe Russland immer wieder Raketen und Marschflugkörper aus großer Entfernung auf die Ukraine abschießt. Die betroffenen Flughäfen liegen weit entfernt von der Ukraine. Der am weitesten entfernte im Gebiet Irkutsk in Ostsibirien, rund 4.500 Kilometer.
Tausende Menschen sind heute mit dem Fahrrad durch Berlin gefahren. Die Sternfahrt wurde vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub organisiert. Michael Ernst.
Am Nachmittag sind mehr als 13.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Innenstadt unterwegs gewesen. Am Morgen waren trotz Nieselregens von vielen Startpunkten aus dem Brandenburger Umland Fahrradfahrer gestartet. 20 Routen führten zum großen Stern im Tiergarten. Dort fand auf der Straße des 17. Juni ein Umweltfestival statt. 550 Einsatzkräfte der Polizei hatten die Strecken abgesichert.
In der Handball-Bundesliga bleiben die Füchse Berlin auf Titelkurs. Beim TVB Stuttgart gewann die Mannschaft mit 35:20. Damit verteidigten die Füchse ihre Tabellenführung. Der deutsche Tennisprofi Daniel Altmaier ist im Achtelfinale der French Open ausgeschieden. Er unterlag dem US-Amerikaner Francis Tiafoe glatt in 3 Sätzen. Soweit die Nachrichten. Mehr Informationen auf rbb24.de. Das Wetter in der Nacht wechselnd bewölkt und in Richtung Osten abziehende Schauer bei 16 bis 11 Grad, morgen teils sonnig, teils wolkig, einzelne Schauer oder Gewitter bis 24 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Zunächst eine Unwetterwarnung. In Teilen Baden-Württembergs und Bayerns muss mit Starkregen um 30 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie Sturmböen um 80 km/h und mit Hagelkörnern bis zu einem Durchmesser von 2 Zentimetern gerechnet werden. Der Blick auf die Straßen: A1 Bremen Richtung Osnabrück zwischen Uphusen, Bremen-Mahndorf und Arsten, 5 Kilometer stockender Verkehr. Nochmal A1 Münster Richtung Dortmund zwischen Kamener Kreuz und Kamen Zentrum, 2 Kilometer Stau. A3 Frankfurt Richtung Köln zwischen Bad Honnef-Linz und Siebengebirge, 2 Kilometer stockender Verkehr. A8 München Richtung Stuttgart zwischen Hohenstadt und Mühlhausen, 5 Kilometer Stau und auch hier stockt es. A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Pforzheim West und Pforzheim Ost, 4 Kilometer stockender Verkehr, der Grund sind Bauarbeiten. A9 Halle-Leipzig Richtung Nürnberg zwischen Markt Schorgast und Dreieck Bayreuth-Kulmbach, 8 Kilometer Stau und stockender Verkehr. Dann A24 Hamburg Richtung Berlin. Zwischen Suckow und Putlitz ist die A24 nach einem Unfall gesperrt. A44 Kassel Richtung Dortmund. Zwischen Diemelstadt und Lichtenau-Westfalen 11 Kilometer Stau. Der Verkehr wird an einer Unfallstelle über den Standstreifen geleitet. Und die A67 Darmstadt-Mannheim ist im Dreieck Darmstadt-Griesheim wegen Bauarbeiten bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Gute und sichere Fahrt wünsche ich.
Die ARD Infonacht.
aus Hamburg, aus den Studios von NDR Info mit Philipp Kaber. Willkommen an diesem Sonntagabend. Die Hoffnungen auf eine erneute Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen, diese Hoffnungen haben sich vorerst zerschlagen. Unterdessen kommt die Verteilung von Hilfsgütern in Gaza weiter nur schleppend voran, wie unser Korrespondent Julio Segador berichtet.
Bereits in den ersten Morgenstunden machten sich tausende Menschen im Gazastreifen auf dem Weg zu den neu errichteten Verteilzentren. Für viele, wie diese Frau und den Mann, die sich gegenüber einem Reporter der Nachrichtenagentur Reuters äußern, geht es ums bloße Überleben. Schande über sie. Warum passiert das? Warum sind wir so weit gekommen? Mein Sohn hat seit 4 Tagen kein Brot mehr. Wohin sollen wir uns wenden? Kein Essen, kein Wasser, nichts. Ich warte auf meine Kinder. Die Leute bestehlen sich gegenseitig. Szenen des totalen Chaos, auch heute wieder an mindestens einem der Verteilzentren für Hilfsgüter, die mit US-Unterstützung von der umstrittenen Stiftung Gaza Humanitarian Foundation errichtet worden sind. Erneut soll es in unmittelbarer Nähe der Verteilzentren Tote und Verletzte gegeben haben. Das berichten palästinensische Quellen aus Gaza und verschiedene Nachrichtenagenturen. Bilder in den sozialen Medien zeigen an einem der Verteilzentren eine riesige Menschenmenge, die voller Panik flieht. Im Hintergrund sind Schüsse zu hören. Ob diese Schüsse von dem US-Sicherheitspersonal abgegeben worden sind oder von israelischen Soldaten, ist nicht klar. Das israelische Militär erklärte, man untersuche den Vorfall. Die umstrittene Stiftung GHF dementierte die aus Gaza berichteten Vorfälle. Es gebe Gerüchte, die aktiv von der Hamas verbreitet werden und angebliche Todesfälle und Verletzungen am heutigen Tag betreffen, heißt es auf der Website der Stiftung. Diese Gerüchte seien unwahr und frei erfunden. Doch Augenzeugenberichte lassen einen anderen Schluss zu. Dieser Mann muss ohne Hilfsgüter wieder abziehen vom Verteilzentrum. Ich bin weit gelaufen, vom Meer, von Nusserat bis hierher und seht uns an, wir gehen mit nichts, wir kehren mit leeren Händen zurück. Bilder verschiedener Nachrichtenagenturen zeigen, wie Tote und Verletzte in Kliniken eingeliefert werden. Es soll Dutzende Opfer gegeben haben. Dass sich an der katastrophalen Situation kurzfristig etwas verändert, ist unwahrscheinlich, denn die Verhandlungen zu einer erneuten Waffenruhe scheinen vorerst gescheitert zu sein. Zwar stimmte die Hamas zu, im Rahmen dieser vom US-Sondergesandten Steve Witkoff vorgeschlagenen Waffenruhe 10 lebende Geiseln freizulassen und 18 Körper toter Geiseln an Israel zu übergeben. Doch die Terrororganisation wollte Änderungen am Zeitplan und eine Garantie, dass der Krieg endet. US-Vermittler Steve Witkoff bezeichnete die Forderungen der Hamas als inakzeptabel. Die Forderung der Hamas nach Garantien der USA für die Beendigung des Krieges ist einer der Hauptstreitpunkte. Die israelische Regierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanyahu lehnt eine Waffenruhe, in der ein Kriegsende festgeschrieben wird, strikt ab.
Der Plan des US-Gesandten Witkoff für eine neue Waffenruhe im Gazastreifen, er ist vorerst gescheitert. Wer den sogenannten Hügel der Schande am Rande der Stadt Sderot nahe des Gazastreifens besucht, kann direkt auf den Krieg dort schauen. Viele Menschen, manchmal Schaulustige, manchmal Soldaten, manchmal national-religiöse Radikale, kommen dorthin, um die israelischen Luftangriffe live mitzuverfolgen. Nicht wenige empfinden dabei Genugtuung und halten den Krieg in Gaza für richtig. Bei manch einem hört man das Wort Rache. Inzwischen wurde auf dem Aussichtshügel sogar ein Besucherzentrum errichtet. Jan-Christoph Kitzler hat sich das vor Ort angesehen.
Dieser Hügel am Rand von Sderot ist eine Attraktion geworden. Oben gibt es inzwischen eine Art Besucherzentrum. Unter einer Zeltplane auf einem großen Videobildschirm läuft ein Film, der den Gazastreifen erklären soll. Auf den Bänken sitzt eine Besuchergruppe, junge Leute, die ein Praktikum in Israel machen. Vor ihnen steht Yael und spricht von den vergangenen Kriegen, davon, dass Israel, wie sie sagt, immer nur Frieden wollte, aber den Krieg bekam. Yael ist selbst noch sehr jung. Fragt man sie nach dem Gaza-Krieg, dann sagt sie, dass sie ihn schrecklich findet und dass sie an die Geiseln denkt, die immer noch verschleppt sind. Und was bedeutet dieser Ort für sie? Die Nähe ist schockierend. Man kommt hierher und schaut nicht weit weg, direkt in den Gazastreifen, nach Beit Lachia, Jabalia, auf die Grenzen. Und dann versteht man, dass das kein Krieg weit weg in einem anderen, weit entfernten Land ist. Das passiert hier, sehr, sehr nah bei uns. Dann blickt man von oben auf den Gazastreifen. Ein paar Rauchsäulen sind zu sehen von israelischen Luftangriffen oder Artilleriebeschuss. Und manchmal hört man neue Angriffe. Hier im Norden des Gazastreifens, den man vom Hügel aus überblickt, sollen immer noch 200.000 bis 300.000 Menschen leben. Essen kommt hier schon seit fast 3 Monaten nicht mehr an. Israels Armee will weite Gebiete entvölkern. Drei Kilometer entfernt an der Shahar-Negev-Kreuzung lagen am 7. Oktober 2023 die Toten. Hier hatte es heftige Kämpfe gegeben zwischen den Terroristen aus dem Gazastreifen und israelischen Sicherheitskräften. 600 Tage später stehen hier Demonstranten und wollen, dass der Krieg endet, damit die restlichen Geiseln freikommen. Ari Rosenfeld wohnt in der Nähe. Er hat am 7. Oktober Freunde verloren. Jeden Tag, so sagt er, wackelt sein Haus von den Explosionen in Gaza.
In the end of all, the soldiers and the military force.
Am Ende haben die Soldaten und die Armee schon erreicht, was sie erreichen sollten. Es liegt ein Geiseldeal auf dem Tisch und beide Seiten sollten den annehmen und versuchen voranzukommen. Denn ansonsten gibt es keine Lösung. Nicht für meine Kinder, die jetzt gerade im Kibbuz leben, in einem Kriegsgebiet, und auch nicht für die Kinder von Gaza. Deshalb wollen wir, dass unsere Führer und Politiker versuchen, nicht Führer des Konflikts zu sein, sondern, ich sage nicht des Friedens, aber der Sicherheit.
But I say safety.
Neben ihm steht Nachumi, ein drahtiger Unternehmer, der nicht über Politik sprechen will, auch nicht über das Leid in Gaza. Seine Gedanken sind bei den Geiseln.
Nobody can deny that when he is hearing those.
Niemand kann sagen, dass, wenn er diese Bomben hört, nicht sofort an unsere Kinder denkt, Frauen und Männer, die dort sind. Und als Nation versuchen wir unser Bestes, um sie zurück nach Hause zu bringen.
In order to bring them back now.
Zurück auf den Hügel mit der Aussicht auf den Krieg. Shmuel ist aus der Nähe von Tel Aviv mit seinem Sohn gekommen. Er ist 81 Jahre alt und war auch schon für Israel im Krieg vor fast 60 Jahren. Der alte Mann mit der Mütze will einfach nur, dass das Ganze aufhört. Ich denke an das alles. Ich denke an den Krieg, an die Menschen, die ihr ganzes Leben leiden. Verstehst du? Das ist ein Unglück, ein Unglück. Wenn es das nicht gäbe, wären wir das schönste Land der Welt, wenn es Frieden gibt. Das ist die beste Option. Aber was wir jetzt sehen, ist Beschuss, unsere Armee, die zerstört. Was für eine Verschwendung und was für ein Unglück, wirklich. So kommt an diesem Ort vieles zusammen, Gedanken an die Geiseln, an die Menschen in Gaza und diese furchtbare Aussicht auf ein weitgehend zerstörtes Gebiet gleich da unten, wo immer noch regelmäßig die Bomben fallen.
Wo Kriegstourismus und Proteste zusammenkommen, der sogenannte Hügel der Schande am Rande der Stadt Sderot. An der Grenze zu Tschechien ist ein Autofahrer nach einer Kontrolle der Bundespolizei tödlich verletzt worden. Die Beamten wollten im Rahmen der Binnengrenzkontrolle am Nachmittag heute dem im Landkreis Wunsiedel den Wagen des Mannes anhalten. Dieser flüchtete zunächst und schoss dabei auf die Beamten. Priska Straub berichtet.
Der Mann war zu Fuß geflüchtet, nachdem die Beamten sein Fahrzeug nahe des Grenzübergangs Schirnding im oberfränkischen Landkreis Wunsiedel kontrollieren wollten. Dabei eröffnete er das Feuer. Die Beamten erwiderten die Schüsse und trafen den Mann tödlich, berichtet Polizeihauptkommissar Thomas Mertl von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberfranken.
Es wurden Reanimationsmaßnahmen eingeleitet, die blieben aber erfolglos und so ist der Fahrer vor Ort in Gemeinde Gwitschanding verstorben.
Bei dem Mann handelt es sich um einen 47 Jahre alten Iraner, der seit mehreren Jahren im Raum Mannheim lebte. Er war offenbar auf dem Rückweg von einer Drogenbeschaffungsfahrt nach Tschechien. Laut Polizei wurden mehr als 100 Gramm der Designerdroge Crystal bei ihm gefunden. Innenminister Joachim Herrmann unterstrich in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit von Kontrollen im Grenzgebiet.
Es geht bei der Schleierfahndung genauso wie bei den Grenzkontrollen eben auch darum, Drogenmissbrauch zu verhindern, Waffenschmuggel zu verhindern, Falschgeldschmuggel zu verhindern.
Die Beamten blieben bei dem Schusswechsel bei Schirnding unverletzt. Die Kriminalpolizei Hof hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen.
Die ARD-Infonacht.
Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain. Das gab's noch nie. Entsprechend groß ist die Freude bei den Fans und entsprechend groß auch waren die anschließenden Feiern auf den Straßen Frankreichs, überschattet allerdings von Randale und Gewalt. Neben mehreren Verletzten und Hunderten von Verhafteten kamen auch zwei Menschen ums Leben. Heute feierten die Fans den Club mit einer großen Parade auf den Champs-Élysées und danach ging's für die Spieler zum Empfang bei Präsident Macron, der die Gewaltausbrüche von Samstagabend verurteilte. Caroline Diller berichtet.
Dresscode Fußballtrikot. Das kommt im Amtssitz des französischen Staatspräsidenten nicht alle Tage vor. PSG-Kapitän Marquinhos und Innenverteidiger Presnel Kimpembe trugen die Champions-League-Trophäe zum Empfang durch den Élysée-Palast. Jeder einen Henkel in der Hand. In seiner Rede verurteilte Staatspräsident Emmanuel Macron die Ausschreitungen nach dem Finale. Laut dem französischen Innenministerium wurden landesweit etwa 560 Menschen zeitweise festgenommen, die meisten von ihnen in Paris. Zwei Menschen starben am Rande von Fanfeiern. In Grenoble wurden 4 Fans durch ein Auto zum Teil schwer verletzt.
Ces incidents sont très graves. Ils sont inacceptables.
Diese Vorfälle sind sehr ernst. Sie sind inakzeptabel. Und sie haben zu vielen unserer Landsleute weggenommen, was ein Moment der Freude und Sorglosigkeit hätte sein sollen. Die Antwort des Staates wird unerbittlich sein. Wir werden das verfolgen und bestrafen. Mit Fußball hat das nichts zu tun. Danach blumige Gratulationen an Team und Trainer. Macrons Rede war über weite Strecken eine Mischung aus Lobeshymne und Spielanalyse. Das Großartige an diesem Spiel war, dass die Mannschaft selbst beim 4:0 keinen einzigen Ball aufgegeben, Inter keinen Raum zum Luftholen gelassen hat. Dieses Team war großherzig, selbstlos, ihr wart hungrig, ihr hattet den Willen und ihr habt es geschafft. Kurz zuvor hatten rund 100.000 Fans ihrem PSG bei der Parade auf den Champs-Élysées zugejubelt. Rami ist einer von ihnen und hat jahrelang auf diesen Moment gewartet.
Ça va être la fête, hein. Ça va être la fête, on est là pour ça, depuis des années qu'on l'attend, donc on a hâte. On a hâte qu'ils arrivent sur le bus impérial, on va voir ça avec grand plaisir.
Das Team, sein Team, mit der Champions-League-Trophäe zu sehen, Party pur, ist sich Rami sicher. Das Ergebnis von Samstag? Immer noch nicht so richtig gesagt. 5:0, einfach genial.
J'ai encore du mal à y croire, hein, des années qu'on est fan et qu'on attendait ça, on pouvait pas rêver meilleure victoire en finale de Ligue des Champions, c'est génialissime. 5:0.
Gabriel kommt aus Brasilien, lebt seit 7 Jahren in Paris und ist einfach nur happy, diesen Moment zu erleben. Es ist toll, den Vibe, die Stimmung in der Stadt mitzubekommen. Für mich ist es ein Privileg, gerade jetzt hier zu sein. Das ist ein einzigartiger Moment. Und Rami hofft, dass genau diese Atmosphäre in Erinnerung bleibt und sich die Ausschreitungen nicht wiederholen. Es gibt immer bescheuerte Menschen, überall, leider. Zum Glück gibt es weit mehr, die gute Absichten haben und einfach nur hier sind, um zu feiern. Wir zumindest wollen das. Wir sind nicht hier, um Stress zu machen. Ich bin in dieser Stadt geboren, bin seit 25 Jahren PSG-Fan. Lasst uns einfach nur feiern.
Faisons la fête, tout simplement.
Denn nach diesem denkwürdigen Titelgewinn wollen sich Rami und Gabriel einfach nur freuen, Pariser zu sein. Und mit ihrem Team feiern, so wie viele andere auch.
Aus Paris berichtete Caroline Düller. Es ist aus für das Solarzellenwerk in Bitterfeld-Wolfen. Europas größte Zellenfabrik meldet Insolvenz an. Im Vorwege wurde kräftig nach einem Investor gesucht, aber die angestrebte Sanierung von Meyer-Burger ist gescheitert. André Damm erzählt den Entwicklungsprozess.
Für den Oberbürgermeister von Bitterfeld-Wolfen, Armin Schenk, ist die Nachricht von der Insolvenz ein Schock. 2012 habe er den Niedergang der Solarindustrie bereits erleben müssen. Tausende Jobs gingen verloren. Damals war er Chef der Wirtschaftsförderung. Jetzt wiederhole sich diese Entwicklung und das sei schwer zu verkraften, so Schenk.
Die Nachricht von der Insolvenz von Meyer-Burger ist ein bitterer Tag. Für Thalheim, für Bitterfeld-Wolfen, für Deutschland und letztlich auch für Europa. Zum zweiten Mal ist eben damit der große Traum, eine Photovoltaikindustrie zu etablieren, gescheitert.
Dabei war das deutsch-schweizerische Technologieunternehmen mit großen Erwartungen gestartet. 2020 kaufte es eine leerstehende Solarfabrik im Solar Valley in Thalheim und feierte 2021 den Produktionsstart. Werkleiter Jochen Fritsche präsentierte stolz die neuen leistungsstarken Solarzellen aus dem Haus Meyer-Burger.
Die Zellentechnologie basiert auf einer Kombination aus kristallinen bisherigen Prozessschritten und neuen Dünnschichtprozessschritten, die verbunden werden. Und diese Verbindung bringt zusätzlich nochmal wesentlich höhere Wirkungsgrade.
Doch schon bald legten sich erste Schatten über die Produktionsstätte in Mitteldeutschland. Frühzeitig sah Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff die Gefahr, dass die Produktionskosten in Deutschland zu hoch sind. Mehrfach schlug er Alarm.
Das wird auch kurzfristig.
Achtung, ein aktueller Verkehrshinweis. Falschfahrer auf der A44 Essen-Düsseldorf zwischen Velbert Nord und Heiligenhaus. Kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen, fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht auf der A44 Essen Richtung Düsseldorf zwischen Velbert Nord und Heiligenhaus. Dort ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht bitte in beiden Richtungen.
Die Bundesrepublik konnte sich auf einen Solarbonus nicht einigen. Er scheiterte vor allem am Widerstand der FDP. Auch die grüne Bundesumweltministerin Steffi Lemke beließ es damals bei Durchhalteparolen.
Wir brauchen dringend mehr Photovoltaik in Deutschland, um unsere Klimaschutzziele einzuhalten. Der Ausbau findet gegenwärtig rasant statt, aber es muss natürlich auch ein Interesse der Bundesregierung sein, dass dies mit deutscher, mit europäischer Produktion passiert.
Obwohl die politische Rückendeckung für Meyer-Burger ausblieb, wurde Geschäftsführer Gunter Erfurt nicht müde, den Finger auf die Wunde zu legen. Die deutsche Solarindustrie, sagte Erfurt im Sommer vor 2 Jahren, sei nicht mehr wettbewerbsfähig.
Im Moment erleben wir in Europa eine nie dagewesene Dumping-Attacke aus China, wo Solarmodule 35-50% unter den Herstellkosten verschenkt werden, nicht verkauft werden. Und das Ganze hat natürlich auch das Ziel, weiterhin diese Industrie zu dominieren.
Monate später zog Meyer-Burger die Reißleine und konzentrierte sich auf sein Solarmodulwerk im US-amerikanischen Goodyear, Arizona. Die Solarzellen wurden aus Thalheim geliefert. Doch dann überschlugen sich die Ereignisse. Der Großabnehmer kündigte seinen Vertrag. Erfurt wurde als Geschäftsführer abberufen. Anfang Mai gingen alle 331 Mitarbeiter am Standort Thalheim in Kurzarbeit. Nachdem Ende Mai das Solarmodulwerk in den USA wegen fehlender finanzieller Mittel stillgelegt wurde, kam die jetzige Insolvenz für Branchenbeobachter nicht mehr überraschend. Damit droht der letzte Hersteller von Solarerzeugnissen in Deutschland zu verschwinden.
André Damm war das über die Insolvenz der letzten deutschen Solarzellenfabrik. Der Blick in die Statistik offenbart, auf rund 290.000 Hektar wird in Mecklenburg-Vorpommern Winterweizen angebaut. Danach folgen Winterraps, Wintergerste und Winterroggen. Da kann und will er nicht mithalten, der Junglandwirt Anthony Jeschke aus Ollendorf bei Neustrelitz. Er hat sich auf ein Nischenprodukt spezialisiert. Seit dem vergangenen Jahr baut er Mohn an. Friederike Wittun hat ihn auf seinem Mohnfeld in Neuhof bei Feldberg getroffen.
Zusammen mit 6 Bäckermeisterinnen und Meistern steht Landwirt Anthony Jeschke mitten im lilafarbenen Mohnfeld. Er baut Speisemohn auf 25 Hektar an. Im vergangenen Jahr probierte sich der Student auf 2 Hektar aus, schrieb über den Mohn seine Bachelorarbeit. Seine künftigen Mohnabnehmer interessiert neben Größe der Mohnkapseln auch, welchen Boden dieses Nischenprodukt braucht.
Auf jeden Fall einen schüttfähigen Boden, weil der Samen ja auf 1 cm genau abgelegt werden muss. Also ist er ein Zehntel von einem Rapskorn, ne, und er hat eine geringe Triebkraft und muss er dementsprechend, wenn er vergraben wird, schafft das nicht. Und wenn er zu flach abgelegt wird, ist die Wurzel nachher empfindlich.
Im Oktober hat Anthony Jeschke seinen Mohn bei Feldberg ausgesät. Wegen der langen Trockenphase wachsen seine Pflanzen nicht richtig. Schon jetzt ist klar, der 22-Jährige wird viel weniger ernten als im vergangenen Jahr. Dennoch, Mohn von hier, davon sind die Bäcker der Innung Mecklenburgische Seenplatte Vorpommern-Greifswald angetan. So auch Nicole Reichau aus Grambin.
Gerade Mohn bei uns in der Region ist ja eine absolute Seltenheit, bis gar nicht vorhanden.
Und Bäckermeister Thomas Gesche aus Neubrandenburg ergänzt.
Wir gucken natürlich immer, wo wir regionale Zutaten herkriegen, einfach weil wir uns verantwortlich fühlen für vernünftige Nahrung.
Bislang haben sie den Mohn für ihre Brötchen, Hörnchen, Stollen und Kuchen aus Tschechien, Ungarn oder Frankreich bezogen. Der 22-jährige Landwirt freut sich über seine Abnehmer aus der Region.
Es ist ein positives Feedback, dass das, was man selber produziert bzw. auch initiiert hat, dass man da Mitstreiter gefunden hat und dass man auch zusammen natürlich ja, die Wertschöpfung hier vor Ort einfach steigern kann.
Der Speisemohn wird im Sommer geerntet. Schon jetzt schenken ihm die Innungsbäcker ihre Aufmerksamkeit. Dazu gehört auch Bäckermeister Wilko Reinhold aus Wesenberg.
Wir haben uns gegenseitig schon Mohnrezepte zugeschickt und die werden wir natürlich mal ausprobieren. Vielleicht küren wir auch das beste Mohnrezept.
Auf jeden Fall wollen sie für den Mecklenburger Mohn die Werbetrommel rühren, planen für Juli Mohnwochen in ihren Backstuben und Filialen.
Mohn anstelle von Getreide. Ein Besuch war das beim Landwirt Anthony Jeschke.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Alexander Zverev ist mal wieder der letzte verbliebene deutsche Tennisprofi bei den French Open. Denn Hendrik Lückhoff, die besondere Reise von Tennisprofi Daniel Altmaier in Paris, die ist zu Ende.
Ja, zum ersten Mal in seiner Karriere wollte Altmaier ja ins Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers, aber im Achtelfinale war Schluss. Glatte Dreisatzniederlage gegen den US-Amerikaner Francis Tiafoe. Mehr von Guido Ringel aus Paris.
Das war zu wenig, viel zu wenig von Daniel Altmaier, vor allem zu passiv, zu mutlos gegen Francis Tiafoe. Kaum Risiko und wenn ausnahmsweise mal, dann zu oft der leichte Fehler im Anschluss. Der Amerikaner als Favorit musste nur im dritten Satz an seine Bestform reichen, um den Deutschen in diesem Achtelfinale klar zu besiegen. Drei Sätze und alle Hoffnungen von Altmaier, erstmals endlich das Viertelfinale eines Grand Slam Turniers zu erreichen, waren dahin. Jetzt ist es wie so oft Alexander Zverev. Er ist der letzte deutsche Spieler in der Einzelkonkurrenz. Er absolviert am Montag sein Achtelfinale. Geprägt aber war der Sonntag bei den French Open von der Partie Alcaraz gegen Shelton. Eine fast schon absurde Partie, weil irre schnell mit zwei Wahnsinnsathleten und dem knapp besseren Ende für den Favoriten Alcaraz, der damit erneut im Viertelfinale steht im Start Roland Garros. Weiter sind auch bei den Frauen die Nummer 1 der Welt Arina Sabalenka und die Titelverteidigerin hier Iga Świątek aus Polen.
In der Formel 1 hat das McLaren-Team beim Großen Preis von Spanien einen Doppelsieg gefeiert. Der WM-Führende Oscar Piastri gewann in Barcelona vor seinem Teamkollegen Lando Norris. Dritter wurde Charles Leclerc im Ferrari. Weltmeister Max Verstappen bekam wegen eines üblen Remplers gegen einen anderen Fahrer in der Schlussphase eine 10-Sekunden-Strafe und fiel weit zurück. Der Deutsche Nico Hülkenberg fuhr ein starkes Rennen und kam im unterlegenen Sauber auf Rang 5. Der britische Radprofi Simon Yates hat den Giro d'Italia gewonnen. Nach der letzten Etappe an diesem Sonntag zieht Holger Gerska für uns eine kurze Bilanz dieser Italien-Rundfahrt.
Es war eine ungewöhnliche Italien-Rundfahrt. Die beiden Top-Favoriten, der Slowene Primoz Roglic aus der deutschen Bora-Mannschaft und der junge Spanier Juan Ayuso, scheiterten nach mehreren Stürzen. Dann rückte ein ähnliches Duell in den Fokus. Der Ecuadorianer Richard Carapaz, der den Giro wie Roglic schon gewinnen konnte, gegen den erst 21-jährigen Mexikaner Isaac del Toro. Diese beiden warfen den möglichen Gesamtsieg in einer bizarren Privatfehde vorsätzlich weg, schenken dem bis dahin drittplatzierten Simon Yates auf der letzten Bergetappe über 5 Minuten Vorsprung. So gewann der Brite aus der niederländischen FISMA-Mannschaft ziemlich überraschend diesen Giro vor del Toro und Carapaz. Die deutsche Bilanz wurde durch einen Etappensieg von Nico Denz gerettet. Ungewöhnlich auch die letzte Etappe in Rom. Erstmals ging es durch die Vatikanstadt, die Radprofis wurden durch den neuen Papst gesegnet. Den Sprintsieg vor dem Kolosseum holte der Niederländer Olaf Koy, ein Teamkollege des Gesamtsiegers Simon Yates.
Die Basketballer von Bayern München sind überraschend mit einer Niederlage ins Playoff-Halbfinale um die deutsche Meisterschaft gestartet. Der Titelverteidiger verlor Spiel 1 der Serie gegen Heidelberg mit 90-95. Im zweiten Halbfinale hat Ulm das Spiel gegen Würzburg für sich entschieden mit 91-87 nach Verlängerung. Nötig für den Einzug ins Finale sind 3 Siege. Jetzt zur Leichtathletik. Beim traditionsreichen Mehrkampf-Meeting in Götzis in Österreich haben die deutschen Zehnkämpfer Niklas Kaul und Leo Neugebauer eine gute Frühform bewiesen. Beide knackten die Normen für die Weltmeisterschaften im September. Olympia-Silbermedaillengewinner Neugebauer wurde Fünfter. Noch besser, Niklas Kaul. Mit der zweitbesten Leistung seiner Karriere holte er Platz 3.
Es gibt auf jeden Fall Selbstvertrauen, gerade auch mit dem Wissen, dass gut 5 Disziplinen nicht so geklappt haben, wie sie sollten.
Und erfolgreich ist auch Kugelstoßerin Yemisi Ogunlehe in die Freiluftsaison gestartet. Die Olympiasiegerin wurde beim Meeting Goldenes Oval in Dresden 2. Genauso wie Weitspringerin Malaika Mihambo in ihrem Wettkampf. Mehr dazu finden Sie wie immer auf sportschau.de und in der Sportschau-App. Genau wie auch zu den Ruder-Europameisterschaften in Plovdiv in Bulgarien. Da ist der neu formierte Deutschlandachter leer ausgegangen, wurde nur 4. Deutlich besser lief's für den Deutschen deutschen Doppelvierer der Frauen der Silber holte.
Das Wichtigste vom Sport. Vielen Dank, Hendrik Lückhoff.
Infonacht. Nachrichten.
Um 22.30 Uhr mit Felix Sprung. Nach Schließung der Wahllokale zeichnet sich bei der Präsidentenwahl in Polen wie erwartet ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Ersten Prognosen zufolge entfielen in der Stichwahl auf den liberalen Kandidaten Trzaskowski 50,3% der Stimmen. Sein rechtskonservativer Rivale Nawrocki bekam demnach 49,7%. Tagsüber hatte sich eine rege Wahlbeteiligung abgezeichnet. Das offizielle Endergebnis soll morgen feststehen. Nach dem Brand im Marienkrankenhaus in Hamburg ist ein 72-jähriger Patient im Krankenhaus festgenommen worden. Durch das Feuer in der Nacht zu Sonntag kamen drei Patienten im Alter von 84, 85 und 87 Jahren ums Leben. Etwa 30 Menschen wurden verletzt. Aus Hamburg Susanne Röse.
Nachdem mehrere Zeugen zur Brandursache befragt worden waren, hatten sich Hinweise auf den 72-Jährigen ergeben, teilte die Polizei mit. Daraufhin wurde er festgenommen. Er steht nun im Verdacht, das Feuer am frühen Sonntagmorgen kurz nach Mitternacht absichtlich gelegt zu haben. Ob er sich zur Tatzeit in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hatte, wird noch ermittelt, so die Polizei. Auch die genaue Brandursache steht noch nicht fest.
Der ukrainische Geheimdienst SBU hat der russischen Luftwaffe mit Drohnenangriffen offenbar einen empfindlichen Schlag versetzt. Etwa 40 Kampfjets sollen zerstört worden sein. Aus Kiew Florian Kellermann.
Die Maschinen gehörten zur strategischen Bomberflotte, mit deren Hilfe Russland immer wieder Raketen und Marschflugkörper aus großer Entfernung auf die Ukraine abschießt. Die betroffenen Flughäfen liegen weit entfernt von der Ukraine. Der am weitesten entfernte im Gebiet Irkutsk in Ostsibirien, rund 4.500 Kilometer. Der ukrainische Geheimdienst gibt an, dafür habe er Kampfdrohnen auf Lastwagen platziert und diese innerhalb von Russland in Reichweite der militärischen Ziele gebracht.
Bundeskanzler Merz hat in einem Telefonat mit Israels Regierungschef Netanyahu auf mehr Hilfslieferungen für den Gazastreifen gedrängt. Ein Regierungssprecher erklärte, der Kanzler habe betont, dass umgehend ausreichend humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gelassen und eine sichere Verteilung an Zivilisten gewährleistet werden müsse. Zugleich habe Merz den Terror der Hamas verurteilt und unterstrichen, dass die Sicherheit und das Existenzrecht Israels Teil deutscher Staatsräson seien. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht im Osten und Süden Schauer und Gewitter, sonst überwiegend trocken und bewölkt, 16 bis 8 Grad. Am Tage in Süddeutschland und von Nordwesten her Schauer und Gewitter, sonst wechselhaft mit Wolken und Sonne und länger trocken, 17 bis 25 Grad. Am Dienstag im Süden Schauer und Gewitter, sonst meist heiter, 19 bis 26 Grad. Am Mittwoch wechselnd bewölkt, zeitweise unwetterartige Schauer und Gewitter, 17 bis 27 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Achtung, Falschfahrer auf der A44 Essen-Düsseldorf zwischen Velbert Nord und Heiligenhaus kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht auf der A44 Essen-Düsseldorf zwischen Velbert Nord und Heiligenhaus ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht dort in beiden Richtungen. Eine Unwetterwarnung für Teile Baden-Württembergs und Bayerns. Dort muss mit Starkregen um 30 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit gerechnet werden. Außerdem mit Sturmböen um 85 km/h und mit Hagelkörnern, die bis zu 2 cm Durchmesser haben können. Bitte den Aufenthalt im Freien vermeiden. A1 Münster Richtung Dortmund zwischen Kamener Kreuz und Kamen Zentrum 2 Kilometer Stau. A3 Frankfurt Richtung Köln zwischen Bad Honnef-Linz und Siebengebirge 2 Kilometer stockender Verkehr. Dann die A8 München Richtung Stuttgart zwischen Hohenstadt und Mühlhausen 5 Kilometer Stau und auch hier stockt es. A9 Halle-Leipzig Richtung Nürnberg zwischen Markt Schorgast und Dreieck Bayreuth-Kulmbach 8 Kilometer Stau und ebenfalls stockender Verkehr. Und eine Meldung noch von der A67 Darmstadt Richtung Mannheim. Im Dreieck Darmstadt-Griesheim gibt es Bauarbeiten und eine Sperrung dort der A67 bis 5 Uhr in beiden Richtungen. Kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel.
Die ARD Infonacht
mit Philipp Kaver. Fast 20 Millionen Babyboomer gehen bis 2036 in Rente. Für die jüngeren Generationen, die die Renten der Älteren bezahlen, heißt das vermutlich, ihre Beiträge werden steigen. Und gleichzeitig wird bei vielen Jüngeren die eigene staatliche Rente später nicht reichen. Experten fordern daher dringende Reformen. Zur Zukunft der Rente ein Feature von Geli Hensoldt.
Hallo, ich bin die Frau Dambacher.
Hallo.
So, wir gehen mal ins Zimmer.
Silvia Meyer hat einen Beratungstermin bei der Deutschen Rentenversicherung in Stuttgart. Sie heißt eigentlich anders, aber weil sie nicht möchte, dass alle wissen, wie sie finanziell dasteht, haben wir ihr einen anderen Namen gegeben.
Gut, haben Sie denn dann für heute schon konkrete Fragen mitgebracht? Oder soll ich sonst einfach mal so ein bisschen einen Überblick geben, wie es von der gesetzlichen Rente her aussieht? Und dann schauen wir noch, was privat und betrieblich eventuell bei Ihnen schon gemacht wurde.
Ich würde sagen, so fangen wir an. Und wenn ich Fragen habe, dann
Sie grätschen rein.
Von Altersvorsorgeberaterin Martina Dambacher will die 42-Jährige sich heute ausrechnen lassen, was sie später im Alter an gesetzlicher Rente, betrieblicher und privater Altersvorsorge zur Verfügung haben wird. Intensivgespräche Altersvorsorge heißt das Angebot. Dambacher erklärt, worum es geht.
Wir möchten vor allem jüngeren Personen einfach eine Art Hilfestellung geben. Was gibt's alles für Möglichkeiten vorzusorgen? Wir möchten einfach so ein bisschen eine Art Leitfaden geben und eben Menschen an die Hand nehmen, erklären, wie sozusagen die Altersvorsorge eben gestaltet werden kann, was es da für Wege gibt.
Je früher im Leben die Menschen zur Beratung kommen, desto besser, sagt Dambacher. Sich erst kurz vor Beginn des eigenen Ruhestands mit finanziellen Fragen zu beschäftigen, reichen nicht.
Ich war, bevor ich Altersvorsorgeberaterin war, auch im normalen Beratungsbereich. Bedeutet, wo man wirklich rentennahe Jahrgänge nur über die gesetzliche Rente aufklärt. Und da ist dann eher das Thema, wenn jetzt jemand kurz vor der Rente feststellt, meine gesetzliche Rente reicht mir aber kaum, um meine Miete zu zahlen. Da ist es ein Problem. Ein paar Jahre vor Rentenbeginn braucht man nicht mehr überlegen, wie kann ich noch groß vorsorgen. Da hätte man sich dann früher drum kümmern müssen.
Etwa 58 Millionen Menschen in Deutschland sind über die Deutsche Rentenversicherung gesetzlich rentenversichert. Alle Arbeitnehmer sind dazu verpflichtet. Selbstständige können sich freiwillig dafür entscheiden. Beamte dagegen haben eine eigene Altersvorsorge. Wie hoch die gesetzliche Rente jeweils ausfällt, hängt davon ab, wie viele Beiträge zur Rentenversicherung jede und jeder Beschäftigte während des Arbeitslebens bezahlt hat und wann er oder sie in Rente geht. Daraus berechnet sich dann die spätere Rentenhöhe. Allein von der gesetzlichen Rente aber können die meisten Menschen im Alter, im Gegensatz zu früher, mittlerweile nicht mehr leben. Vielen werde das aber viel zu spät klar, sagt Margarete Honisch, die als Finanzbloggerin Fortuna Lista vor allem Frauen zu Finanzthemen berät.
Wir erleben da sehr viel Verzweiflung, denn man hat sich an einen bestimmten Lebensstil gewöhnt, an einen bestimmten Lebensstandard und an diese Vorstellung, dass das nicht gesichert ist, dass ich genauso weiterleben kann in den nächsten Jahrzehnten, das muss erstmal auch mental verarbeitet werden.
Schon 2001 beendete die damalige rot-grüne Bundesregierung unter Kanzler Gerhard Schröder den Anspruch, dass die gesetzliche Rente den Lebensstandard im Alter sichern soll, ganz offiziell, erklärt Florian Blank, Rentenexperte bei der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung.
Es ist gar nicht der Job der Rentenversicherung, wenn man die Politik ernst nimmt, alleine dafür zu sorgen, dass der Lebensstandard gesichert wird, dass man davon gut leben kann.
Heute gilt meist, nur wer zusätzlich Geld fürs Alter investiert, kann die eigene Rentenlücke schließen. Also die Differenz zwischen dem, was im Alter tatsächlich gebraucht wird, und dem, was an gesetzlicher Rente ausbezahlt wird. Nötig wurde der Paradigmenwechsel in der Rentenversicherung aufgrund des demografischen Wandels. Der führt dazu, dass immer weniger Beschäftigte immer mehr Rentner finanzieren müssen. Denn das deutsche Rentensystem ist ein sogenanntes umlagefinanziertes System. Dabei werden die eingezahlten Beiträge direkt wieder an die Rentnerinnen und Rentner ausbezahlt, erklärt der Wirtschaftsweise Martin Werding. Für die Jüngeren bedeutet das,
dass sie zwar Beiträge einzahlen Jahr um Jahr, aber dass die am Ende des Jahres weg sind. Dass die Rentenkassen tatsächlich programmgemäß eigentlich immer leer sind, weil man alles, was man einnimmt, ausgibt. Ich kriege so oft das Argument, ich habe doch die ganze Zeit eingezahlt, irgendwo muss das Geld doch sein. Und die Antwort lautet nö, aber das ist Teil des Deals.
Das Problem dieses umlagefinanzierten Systems? Aktuell stehen einem Altersrentner rund zwei Beitragszahler gegenüber. Anfang der 1960er Jahre waren es noch sechs. Und die Menschen werden immer älter, beziehen also länger Rente. 1960 bekamen Männer und Frauen in Deutschland im Schnitt für 9,9 Jahre Rente. Inzwischen sind es 20,5. Die Situation wird sich noch verschärfen, sagt Ruth Schüler vom Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, kurz IW. Prognosen des IW zufolge kommen im Jahr 2030 auf einen Rentner noch 1,5 Beitragszahler. Im Jahr 2050 könnten es sogar nur noch 1,3 sein.
Wir stehen in der Rente gerade vor der Integration der Babyboomer in die gesetzliche Rente. Und das ist im Moment die große akute Herausforderung, die wir haben. Wenn ich so wie jetzt eine große Kohorte an Personen habe, die in die Rente einströmen, aber durch den demografischen Wandel immer weniger Leute, die in die Rente einzahlen, dann kriege ich natürlich eine finanzielle herausfordernde Situation.
So mitschreiben, die Rente ist sicher.
Die Rente ist sicher. Mit dieser Kampagne warb der frühere Arbeitsminister Norbert Blüm 1986 um Vertrauen für die gesetzliche Rentenversicherung. Der demografische Wandel stellt dieses Versprechen schon lange vor große Herausforderungen, auf die die Politik unterschiedlich reagieren kann und schon reagiert hat, erzählt Johannes Geier, Experte beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin.
Wir hatten das schon Anfang der 2000er. Da ging es der Rente auch mal nicht so gut, vor allem wegen der Arbeitslosigkeit. Dann sieht man eben Versuche der Politik, das einzugrenzen. Man lässt zum Beispiel eine Rentenerhöhung ausfallen. Erhöht das Renteneintrittsalter sprungartig. In Italien gab es eine Rentenreform, wo man das relativ unvorbereitet, ich glaube um 6 Jahre, angehoben hat. Einfach weil es sonst schwierig zu finanzieren ist. Ja?
Die Politik hat unterschiedliche Stellschrauben, mit denen sie dafür sorgen kann, dass die laufenden Einnahmen weiterhin ausreichen, um die Renten der jetzigen Rentnerinnen und Rentner zu garantieren und auch künftige Rentnergenerationen finanziell abzusichern. Alle Maßnahmen, die gesetzliche Rente zu reformieren, sind umstritten. Und alle haben Nebenwirkungen und Risiken. Manche würden auch Rentnerinnen und Rentner treffen. Andere würden vor allem jüngere Generationen zu spüren bekommen. Und viele fürchten, dass sie im Alter mit zu wenig Geld dastehen. Nochmal zurück zu Silvia Meyer und ihrem Beratungstermin bei der Deutschen Rentenversicherung. Dort lässt sie sich jetzt ausrechnen, wie viel gesetzliche Rente sie später mal bekommen wird. Sie verdient eigentlich gut, aber weil sie 3 Kinder hat, arbeitet sie schon länger in Teilzeit.
Gut, und dann habe ich jetzt hier soweit alles mal drin und das zeige ich Ihnen jetzt. Das ist jetzt sozusagen unser Endergebnis.
Nach Martina Dambachers Berechnungen wird Silvia Meyer später mal rund 1.500 Euro aus der gesetzlichen Rentenkasse bekommen, wenn sie mit 67 Jahren in Rente geht.
Das Problem ist hier, jeden Monat, den Sie früher wie 67 in Rente gehen, bekommen Sie 0,3% Abschlag. Das wären halt 233 Euro im Monat. 1.500 Euro war hier mal geschätzt, das heißt dann hier die 233 weg, landet man nur noch bei diesen 1.386 Euro.
Das ist nicht viel. Ich habe nichts anderes erwartet. Schockt mich nicht mehr tatsächlich. Also traurig, aber ich habe nicht mit mehr gerechnet.
Die durchschnittliche Rente bei Frauen liegt bei etwa 1.400 Euro. Bei Männern sind es etwa 400 Euro mehr. Altersarmut ist in Deutschland schon heute ein Problem. Insgesamt erhalten gerade so viele Senioren wie nie zusätzlich zur Rente Sozialhilfe. Über 700.000 waren es laut Statistischem Bundesamt Ende des ersten Halbjahres 2024. Allerdings scheuen viele ältere Menschen den Gang zum Sozialamt. Der tatsächliche Bedarf dürfte also aus Expertensicht noch höher liegen. Warum die Rente bei manchen Älteren schon heute nicht hoch genug ausfällt, erklärt Rentenexperte Martin Werding so.
Also die Hauptaltersarmutsrisiken sind stark zerlöcherte Erwerbsbiografien. Und das sind im Wesentlichen, wenn wir in den jetzigen Rentnerbestand schauen, Frauen, die wegen Kinderbetreuung oder so ihre Erwerbstätigkeit stark eingeschränkt, häufig sogar abgebrochen haben und damit einfach nur wenige Versicherungsjahre haben. Und bei Männern ist es vor allem längere Arbeitslosigkeitsphasen.
Wie viel sich ältere Menschen künftig leisten können von ihrer Rente? Ob ihre Bezüge im Alter Schritt halten können mit steigenden Lebenshaltungskosten und höheren Preisen oder ob es noch mehr arme ältere Menschen geben wird, hängt unter anderem am sogenannten Rentenniveau. Dieses Rentenniveau liegt in Deutschland aktuell bei etwa 48%. Im Jahr 2000 waren es noch 53%. Was aber heißt das genau? Das Rentenniveau sagt nichts darüber aus, was jede und jeder Einzelne tatsächlich an Rente erhält. Es bedeutet also nicht, dass Rentnerinnen und Rentner 48% ihres letzten Gehalts als Rente bekommen, sagt Rentenexperte Werding, sondern
entscheidend ist Folgendes. Wenn das Sicherungsniveau konstant bleibt, bedeutet das für alle, die in Rente sind, ihre Rente steigt genauso schnell wie der Durchschnitt der sozialversicherungspflichtigen Löhne. Man hält praktisch Schritt mit der Einkommensentwicklung der Aktiven.
Sinkt das Rentenniveau, hat das zur Folge, dass Renten nicht mehr im Gleichschritt mit den Löhnen zulegen. Weil Löhne und Preise aber weiterhin steigen, haben die Rentner dann weniger Geld zur Verfügung. Sie werden im Verhältnis zur arbeitenden Bevölkerung ärmer. Florian Blank von der Hans-Böckler-Stiftung erklärt,
man kann so als Daumenregel sich nehmen, wenn das Niveau um 1% gesenkt wird, steigt das Armutsrisiko auch um 1%.
Rentenexperte Werding sagt, weil es weniger Beitragszahler gibt, müsste das Rentenniveau spätestens in einigen Jahren eigentlich noch weiter runtergefahren werden.
Dass Renten irgendwie genauso schnell steigen wie die Löhne, das ist im Grunde etwas, was wir uns so kaum leisten können. Und das setzt jetzt so im Durchschnitt natürlich gerade Bezieher niedriger Renten noch stärker unter Druck, als das jetzt der Fall ist.
Sozialverbände, aber auch die Partei Die Linke fordern deshalb immer wieder, das Rentenniveau anzuheben. Die neue schwarz-rote Regierung hat jetzt im Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass das Niveau von 48% bis mindestens 2031 gesichert werden soll. Damit werden die Renten zumindest in den nächsten 6 Jahren der allgemeinen Lohnentwicklung folgen. Das ist gut für alle, die Rente beziehen und soll auch künftige Rentnerinnen und Rentner vor Altersarmut schützen. Aber es hat seinen Preis.
Rente ist, wenn man beim Arbeiten aufhört, in einem bestimmten Alter. Man bekommt Rentnerlohn. Das habe ich mal von Papa gehört. Stimmt das?
Man kriegt halt nachgelagert für seine Arbeitsleistung Geld noch. Ja. Die Rente.
Wow.
Frieda ist 11 Jahre alt und die Tochter von Dachdeckermeister Christoph Schendl. Die beiden sitzen in seinem Büro in Neu-Ulm und reden über die Rente. In der aktuellen Diskussion ums Rentensystem ist viel von Generationengerechtigkeit die Rede. Von der Frage, ob die Jungen, also Frieda und die, die noch lange haben bis zum Ruhestand, den Preis dafür zahlen müssen, dass das System momentan nicht zukunftsfest ist.
Die Rente in der Vorberechnung bei meiner Frau, die ist jetzt auch nicht so, dass man damit Luftsprünge machen kann. Das beunruhigt schon und es wird sicher für meine Kinder noch schlechter.
Dass das System in eine Schieflage geraten ist, spüren Christoph Schendl und seine Frau schon heute. Denn beide finanzieren die gesetzliche Rentenversicherung mit. Sie als gesetzlich Rentenversicherte, er als Arbeitgeber. Den aktuellen Rentenbeitrag von 18,6% des Bruttolohns teilen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber hälftig. Berechnungen zufolge wird dieser Beitrag in den nächsten Jahren auf bis zu 22% steigen, ist der Wirtschaftswissenschaftler Martin Werding überzeugt.
Dieser Anstieg von Lohnnebenkosten, der da dran hängt, oder dieser Anstieg auch von Arbeitnehmeranteilen, die die Differenz zwischen Bruttolohn und Nettolohn immer größer machen, das ist in der Tat eine Belastung.
Für Christoph Schendl, den stellvertretenden Innungsmeister der baden-württembergischen Dachdecker, würde das bedeuten, dass die Lohnnebenkosten für seine Mitarbeitenden in die Höhe gehen. Und das müsste er auf den Preis für seine Leistung draufschlagen.
Die Verrechnungssätze werden sich nochmal um gute 5-7% erhöhen.
Der Wirtschaftsweise Martin Werding warnt, ein steigender Rentenbeitrag gefährde das langfristige Wirtschaftswachstum in Deutschland. Und Er belastet nur die, die noch erwerbstätig sind, gibt IW-Expertin Ruth Schüler zu bedenken.
Das ist die große Problematik dann, dass diese Gruppe an Personen, die das ganz besonders stark trifft, jetzt irgendwie noch sehr, sehr, sehr jung ist oder sogar noch nicht geboren und man die natürlich auch dann in der Politik nicht im Blick hat. Das macht es natürlich total schwer, in diesem System nachhaltige Reformen zu implementieren und zu verhindern, dass eben irgendwann diese Generation hohe Belastungen hat, sowohl durch die Beitragssätze, die ja auch nicht nur in der gesetzlichen Rente dann stark steigen werden, sondern auch in den anderen Zweigen der Sozialversicherung, nämlich der Krankenkassen und der Pflegekassen.
Unternehmer Christoph Schendl ist überzeugt.
Deswegen kann die simple Erhöhung der Rentenversicherungsbeiträge nicht die Lösung des Rentenlochstopfen sein.
Aus Sicht der Politik ist das dennoch die beste Alternative. Das liegt daran, dass Deutschlands Bevölkerung immer älter wird. Und für ältere Menschen hat es oberste Priorität, dass sie im Alter gut abgesichert sind. Die Höhe der Rentenversicherungsbeiträge dagegen spielt für sie eine geringere Rolle. Die Politik bedient mit ihrer Rentenpolitik also die Interessen dieser zahlenmäßig größten und damit wahlentscheidenden Gruppe. Und das tut sie, indem sie das Rentenniveau erstmal stabil hält. Die finanzielle Belastung, die daraus entsteht, tragen die Jüngeren mit steigenden Beiträgen. Und mit den Steuern, die sie bezahlen. Jedes Jahr überweist der Bund Milliarden an die gesetzliche Rentenversicherung. Damit sollen eigentlich sogenannte versicherungsfremde Leistungen finanziert werden. Die Mütterrente zum Beispiel. Ob das tatsächlich so ist, oder ob schon jetzt Renten bezuschusst werden, darüber lässt sich nur spekulieren. Zahlen dazu gibt es nicht. Wenn die Politik am Rentenniveau festhält und die Beiträge nicht ins Unermessliche steigen sollen, ist es allerdings ziemlich wahrscheinlich, dass die Politik die Defizite mit Steuermitteln ausgleichen muss. Martin Werding kritisiert,
die Jungen zahlen dafür und haben dadurch auch weniger Spielräume, um ergänzend vorzusorgen, was ein wesentlicher Bestandteil der Strategie wäre, aus dieser demografisch bedingten Misere herauszukommen.
Mit einer fairen Lastenverteilung zwischen den Generationen hat das nach Meinung vieler nicht mehr viel zu tun. Stattdessen müssen die Jüngeren die Renten der aktuellen Rentnerinnen und Rentner finanzieren und werden im Alter weniger vom System profitieren. Dazu kommt, jüngere Beschäftigte müssen womöglich außerdem auch länger arbeiten. Denn die Lebensarbeitszeit zu verlängern, gilt vielen als ein gutes Rezept, die gesetzliche Rente zu stabilisieren. Ökonomen und Arbeitgebervertreter fordern schon lange, das Renteneintrittsalter dynamisch mit der Lebenserwartung steigen zu lassen. 2050 läge es dann wohl bei 69 Jahren. Aktuell allerdings hat sich die Politik gegen eine längere Lebensarbeitszeit entschieden. Im Koalitionsvertrag heißt es, man wolle die Rente mit 67 beibehalten. Ob sich das langfristig halten lässt? Egal, wie man es dreht und wendet, keine der Ideen, wie sich das gesetzliche Rentensystem stabilisieren lässt, ist leicht umzusetzen. Die wenigsten Menschen wollen länger arbeiten oder können sich mit dem Gedanken anfreunden, weniger Rente zu bekommen. Auch höhere Ausgaben sind für viele nur schwer zu stemmen. Auch weil, und damit sind wir zurück am Anfang dieser Sendung, junge Menschen heute unbedingt zusätzlich vorsorgen müssen. Also Geld in ihre Alterssicherung investieren sollten, sagt Johannes Geier vom DIW.
Das ist sozusagen dann die Doppelbelastung, ja, gerade für die jüngere Generation, beides zu leisten, ja, einerseits den Alterungsschub zu finanzieren und gleichzeitig auch die eigene Vorsorge auszubauen.
Immerhin, seit 2001 unterstützt die Politik Menschen dabei finanziell. Mit der sogenannten Riester-Rente. Die Riester-Rente sollte dafür sorgen, dass gesetzlich Versicherte in Deutschland eine einfache Möglichkeit bekommen, zusätzlich privat vorzusorgen. Eingeführt, um eben dem durch den demografischen Wandel bedingten Absinken des Rentenniveaus entgegenzuwirken. Fast 16 Millionen solcher Verträge gibt es aktuell. Allerdings sind sich Expertinnen und Experten weitgehend einig, die wenigsten lohnen sich wirklich. Martin Werdings Urteil.
Gerade die Reform, die Riester-Renten eingeführt hat, ist wirklich missglückt.
Nach Berechnung von Verbraucherschützern schaffen gerade mal 2 von 111 untersuchten Riester-Produkten eine magere Rendite von 2% über die gesamte Laufzeit. Ein weiteres Problem, die Versorgung mit der Riester-Rente ist freiwillig. In anderen Ländern ist das anders, in Schweden zum Beispiel. Das Modell dort gilt vielen als Vorbild. Schweden steht vor der gleichen Herausforderung wie Deutschland. Immer weniger jüngere Menschen müssen immer mehr Ältere finanzieren. Allerdings haben sich die Schweden für einen anderen Weg entschieden als die Deutschen. Im Zentrum von Stockholm sitzt Maria Turin zu Hause an ihrem Küchentisch und öffnet einen großen orangefarbenen Umschlag. In dem Umschlag steckt ihr aktueller Rentenbescheid.
Eigentlich steht da nicht meine verschiedenen Rentenkonten und meine Prämienrente, das ist der Fondsbeitrag in Prozent.
Seit 25 Jahren gibt es in Schweden zusätzlich zur umlagefinanzierten Rente und zur Betriebsrente die sogenannte Prämienrente, erklärt Norbert Kuhn vom Deutschen Aktieninstitut.
Die Schweden müssen 2,5% ihres Lohnes am Aktienmarkt oder am Kapitalmarkt anlegen und dort ist fast jeder Aktionär.
Wohin diese 2,5% fließen, kann jeder und jede selbst entscheiden. Den Schweden stehen hunderte Fonds zur Verfügung. Wer sich nicht selbst kümmern möchte, und das ist die Mehrheit, für den hat der Gesetzgeber einen Fonds eingerichtet. Der große Vorteil des Modells: Arbeitnehmende profitieren, wenn es an den Aktienmärkten bergauf geht. Und trotzdem bietet das System viel Sicherheit, weil der Großteil der Rente aus anderen Quellen kommt. Und den staatlichen Fonds zu besparen, lohnt sich. In den vergangenen Jahren lag die Rendite bei etwa 14%. Rentnerin Maria Thorén hält das System auf jeden Fall für einen Erfolg.
Ich glaube, die Schweden haben ein großes Vertrauen in das System, einfach weil es funktioniert.
Könnte das schwedische Modell auch für Deutschland passen? Das Problem aus Kuhns Sicht, die Skepsis, Geld in Aktien zu investieren, ist in Deutschland groß, größer als in anderen Ländern. Auch deshalb scheiterten bisher alle Versuche, die staatliche Altersvorsorge zumindest teilweise über Aktien zu finanzieren. Jetzt aber will die schwarz-rote Regierung erste Schritte in Richtung Aktien machen, und zwar mit der Frühstartrente. Dabei soll jedes Kind künftig pro Monat 10 Euro vom deutschen Staat bekommen. Dieses Geld soll in ein individuelles, kapitalgedecktes und privatwirtschaftlich organisiertes Altersvorsorgedepot fließen und so viele Deutsche zu Aktionärinnen und Aktionären machen.
Wenn der Staat in der Altersvorsorge das Aktiensparen fördert, dann machen die Leute in der Regel gute Erfahrungen mit Aktien. Sie lernen, sich mit Aktien auseinanderzusetzen. Sie lernen, die Chancen, aber auch die Risiken richtig einzuschätzen. Und dementsprechend verlieren sie ihre Skepsis gegenüber der Aktienanlage.
Auch ohne staatliche Unterstützung können Aktien, nach Meinung von Experten, ein wichtiger Teil der privaten Altersvorsorge sein. Ein Baustein, die eigene Rentenlücke zu schließen. Also das, was sich mit gesetzlicher Betriebs- oder Riester-Rente eben nicht abdecken lässt. Wie viel das ist? Darum geht es jetzt bei der Deutschen Rentenversicherung. Im Gespräch von Beraterin Martina Dambacher und Silvia Meyer.
Wissen Sie denn vom Bedarf her eigentlich, was Sie so brauchen?
Ich finde meinen Bedarf für die Rente vorherzusagen völlig... Also das hat nichts mit dem Bedarf, den ich heute mit 3 Kindern und Haus abzahlen und so... Deshalb, was ich in der Rente brauche, weiß ich nicht. Ja.
Nach einer Faustregel der Stiftung Warentest benötigen Rentnerinnen und Rentner etwa 80% ihres bisherigen Nettoeinkommens. Wer mietfrei lebt, braucht weniger. Wer weiterhin die Kinder finanziell unterstützen will, muss entsprechend mehr ansparen.
Sie haben jetzt quasi noch fast 20 Jahre Zeit. Man sagt immer, wenn man noch 10 bis 15 Jahre Zeit hat, kann man auch überlegen, ob man Richtung Kapitalmarkt geht.
Dazu rät auch Finanzbloggerin Margarete Honisch. Sie motiviert dazu, so früh wie möglich selbst aktiv zu werden und sich nicht auf Finanzdienstleister oder Banken zu verlassen.
Wenn ich sage, ich habe 10 Euro im Monat, die ich erübrigen kann, dann damit schon zu starten. Natürlich werde ich damit die Rentenlücke nicht schließen können, aber da geht es eher darum, mich an das Ganze zu gewöhnen, mich damit vertraut zu machen, mir das mal anzuschauen. Also einfach mal Zeit darin zu investieren, mir das Wissen anzueignen und das umzusetzen und mir mal anzuschauen, wie funktioniert das Ganze denn an der Börse. Deswegen empfehle ich da wirklich die Zeit, sich zu nehmen, sich ein paar Stunden einzulesen, einzuarbeiten und dann später einfach mehr fürs Leben zu haben.
Denn ohne zusätzliche private Vorsorge werden sie im Alter nicht ausreichend finanziell abgesichert sein. Es gibt Möglichkeiten, das System der gesetzlichen Rente zu stabilisieren. Dafür zu sorgen, dass es jetzt und auch in Zukunft ein wichtiger Teil der eigenen Altersvorsorge bleibt. Aber egal an welchen Stellschrauben die Politik beim Rentensystem dreht, egal wie sich Erwerbstätigkeit, Zuwanderung und Wirtschaftswachstum entwickeln, wenn die demografische Entwicklung annähernd so bleibt, wie sie ist, lässt sich eine auskömmliche gesetzliche Rente für alle nicht finanzieren.
Die unsichere Rente, das war ein Feature von Geli Hensoldt. Pro-europäisch oder national-populistisch? Das war und das ist immer noch die Frage nach der Präsidentenstichwahl in Polen. Noch wird ausgezählt, ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ein Sieg von Rafał Trzaskowski könnte den Weg freimachen für die Reformen der pro-europäischen Regierung von Donald Tusk. Dagegen dürfte unter Karol Nawrocki eine Fortsetzung der Blockadepolitik des scheidenden Staatschefs Duda zu erwarten sein. Was sagen die jüngsten Prognosen? Darüber spreche ich mit unserem Warschau-Korrespondenten Martin Adam nach den Nachrichten.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 23 Uhr mit Thorsten Altenhöhner. Guten Abend. Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen zeichnet sich nach ersten Prognosen ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Auf den liberalen Kandidaten Trzaskowski entfielen demnach 50,3% der Stimmen. Sein rechtskonservativer Rivale Nawrocki bekam 49,7%. Die Prognosen haben eine Fehlertoleranz von etwa 2 Prozentpunkten. Das offizielle Endergebnis wird erst morgen erwartet. Es könnte richtungsweisend für ganz Europa sein. Nach dem Brand mit 3 Todesopfern in einem Hamburger Krankenhaus ermittelt jetzt eine Mordkommission. Die Polizei nahm einen 72 Jahre alten Patienten fest. Aus Hamburg Elias Bartel.
Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen besteht der dringende Verdacht, dass er das Feuer in der vergangenen Nacht absichtlich gelegt hat. Bei dem Brand in der geriatrischen Station waren 3 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 30 Patienten wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Ob der 72-jährige Tatverdächtige zur Zeit des Brandes in einem psychischen Ausnahmezustand war, ist laut Polizei jetzt Teil der weiteren Ermittlungen. Morgen soll entschieden werden, ob der Mann in Untersuchungshaft kommt.
Der ukrainische Geheimdienst hat nach eigenen Angaben 4 russische Militärflughäfen angegriffen. Dabei sollen mehr als 40 Kampf- und Aufklärungsflugzeuge zerstört worden sein. Aus Kiew Florian Kellermann.
Der ukrainische Geheimdienst SBU nennt die Operation Spinnennetz. Sie sei 1,5 Jahre lang vorbereitet worden. Ukrainische Militärexperten sprechen von einem schweren Schlag gegen die russische Luftwaffe. Die Maschinen gehörten zur strategischen Bomberflotte, mit deren Hilfe Russland immer wieder Raketen und Marschflugkörper aus großer Entfernung auf die Ukraine abschießt. Die betroffenen Flughäfen liegen weit entfernt von der Ukraine. Der am weitesten entfernte im Gebiet Irkutsk in Ostsibirien, rund 4.500 Kilometer.
Auf einem Firmengelände im Pyramidenweg in Berlin-Marzahn ist am Abend ein Großbrand ausgebrochen. Das hat ein Sprecher der Berliner Feuerwehr dem RBB bestätigt. Auf dem Gelände sollen mehrere Druckgasbehälter explodiert sein. Das Feuer war demnach in einer Lagerhalle ausgebrochen. Der Feuerwehrsprecher konnte sich zur Ursache des Feuers noch nicht äußern. Die Feuerwehr ist bislang mit etwa 100 Einsatzkräften vor Ort. Sie geht davon aus, dass der Einsatz bis in die frühen Morgenstunden andauert. In der Handball-Bundesliga bleiben die Füchse Berlin auf Titelkurs. Beim TVB Stuttgart gewann die Mannschaft mit 35 zu 10.